also ein bisschen ungewohnt für mich. Ist Saul auch unter den Propheten? So sagt ja das Alte Testament. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Morgen und möchte das tun mit dem Wort, das über dieser ganzen Woche steht, als Motto, als Wochenspruch. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es ist das ein Wort, das uns an unsere Taufe erinnert. Weil Gott in unserer Taufe die Hand auf uns gelegt hat, weil er unser Leben so reich beschenkt und auch in der neuen Woche mit seiner Gnade nicht aufhören will, feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und beginnen mit frohem Lob und Dank. Danket dem Herrn, 333, alle diese 6 Strophen. 333. Nächste Woche beginnt das Waldheim und die Mitarbeiter wollen uns jetzt zur Einstimmung etwas singen. Ich bitte Sie herzlich, das zu tun.
Ich möchte ganz kurz noch ein Wort an Sie richten. Wir tun das nicht nur, weil wir Freude am Singen haben oder weil wir Ihnen eine Freude machen wollen, sondern weil wir das Waldheim eigentlich nur dann tun können, wenn Sie als Gemeinde betend hinter uns stehen. Das Waldheim ist immer eine ganz große Sache und wir sind auch immer ein bisschen aufs Wetter angewiesen. Wenn Sie sehen, wie es draußen aussieht und was die Wetterprognosen so alles sagen, dann sieht es ja nicht so rosig aus. Und deswegen möchten wir Sie als Gemeinde auch bitten, betend hinter dem Waldheim zu stehen die nächsten 14 Tage. Vielen Dank.
Reiß die Arme in die Luft, und mit den Füßen alles hoch. Hey, hey,
hey, hey, hey,
Gott ist so gut. Ich drehe mich im Kreis herum, geh in die Knie mit dem Schwung. Hey, hey,
hey, hey, hey,
Gott ist so gut. Nach einem Dobelgarten ist immer etwas los. Wochenlang im Sommer, Programm für Kinder klein und groß. Reiß die Arme in die Luft, mit den Füßen alles hoch. Hey, hey,
hey, hey, hey,
Gott ist so gut. Drehe mich im Kreis herum, geh in die Knie und mit viel Schwung. Hey, hey,
hey, hey, hey,
Gott ist so gut.
Lasst uns beten. Wir wollen gemeinsam Psalm 23 beten und dann weiter beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Herr, du bist uns näher, als wir uns selbst sind. Du machst unser Herz unruhig in uns, bis es in dir seine Heimat findet. Rede mit uns in diesem Gottesdienst. Zeig uns deine Wahrheit. Wir bringen dir die Freude und Last der vergangenen Woche und übergeben uns dir aufs Neue mit allen Sorgen und unserem Dank in der Stille. Und gelobt seist du, Herr, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Worte Gottes zum 6. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest aus Psalm 63, Sehnsucht nach Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, dass ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Ja, wir suchen dich nicht nur, Herr, Du lässt dich auch von uns finden. Halleluja. Ich bin getauft auf deinen Namen. Lasst uns dieses Tauflied anstimmen, weil heute in unserem Predigtwort ja die Taufe immer wieder vorkommt. Nummer 200 wollen wir singen im Gesangbuch, die Strophen 1, 2 und 5. Heute haben wir als Predigtwort die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien. Wenn Sie gerne mitlesen, in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53, Vers 7 und 8, Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Was ist das für eine seltsame Reisegeschichte, liebe Gemeinde? Da zieht jemand von Äthiopien in Afrika, von Mohrenland, wie man früher sagte, nach Jerusalem. Schwere, schlechte Wege, Steine, das Meer dazwischen, ein wahres Abenteuer. Der Finanzminister der Königin Kandake, 2500 Kilometer, unternimmt eine Weltreise und scheut keine Strapaze, aus Unruhe, auf der Suche nach Gott. Diese Reisegeschichte des Kämmerers aus Schwarzafrika möchte allen denen Mut machen, die unterwegs sind, die Gott suchen und ihn noch nicht gefunden haben. Vielleicht sind wir es selbst, die tastend auf langen Wegen nach ihm unterwegs sind. Möglicherweise ist es gar nicht so selten, dass ein Mensch seltsame Wege geht, um Gott zu finden, um zu ihm zu kommen. Viele sind unbefriedigt, wie der schwarze Finanzmann. Manche lässt der häusliche Luxus kalt. Leere Abende vor dem Fernseher. Andere ängstigt diese technisierte Welt. Und so sind sie sehnsüchtig unterwegs. Welche Stationen auf der Suche nach Gott haben Menschen nicht schon aufgesucht? Vom Drogentrip bis zur Reise nach Indien reicht die Skala. Andere stürzen sich in die Arbeit, in ein Werk, als müssten sie es erzwingen, Gott da zu finden. Und wieder andere versuchen es mit dem sogenannten Übersinnlichen. Das Ergreifende an solchen Suchbewegungen ist das tiefe Heimweh nach Gott, das die Menschen aufbrechen lässt. Manchmal verfolgen wir die Wege der jüngeren oder älteren Gottsucher mit Bangigkeit. Wo werden sie hinkommen? Werden sie sich auf Abwegen verirren und in abstrusen religiösen Vorstellungen oder Übungen verstricken? Es ist wie bei dem Kämmerer. Wird er, wenn er nach Jerusalem kommt, wirklich Gott begegnen oder vom Opferbetrieb des Tempels betäubt werden? Wie soll er in einer Religion von 365 Einzelvorschriften für jeden Tag den Gott entdecken, dessen eines Gebot es ist, ihn über alle Dinge zu fürchten, zu lieben und ihm zu vertrauen und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Über unserer Geschichte, das ist das Bewegende an ihr, liegt bei all unserer Bangigkeit eine große Zuversicht. Gott lässt den Finanzgewaltigen aus Äthiopien nicht ins Leere laufen. Er soll finden bei seinem Suchen. Er soll den lebendigen Gott finden, mitten in der Unruhe auf den Straßen dieser Welt. Wer unterwegs ist nach Gott, soll ans Ziel seiner Sehnsucht kommen. Auch wenn er etwas anderes findet, als er es sich vorgestellt hat. Der Kämmerer hatte ja noch nie etwas von Jesus, dem Christus, gehört. Und nun begegnet er Gott nicht in den Tieropfern des Tempels in Jerusalem, sondern in dem einen, von dem es heißt, Jesaja, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Da ist einer, der sich selbst opfert, ohne dass er sich in Szene setzen muss. Einer, der an einem römischen Galgen hingerichtet wird. Und er flucht nicht gegen seine Feinde, sondern er schenkt sich ihnen, uns. schenkt sich seine Unschuld, sein Schweigen können, seinen Frieden. Und gerade er ist es, ihr Lieben, in dem Gott sich finden lässt. Gute Aussichten, nicht wahr, für Gottsucher. Selig sind, die Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Wie der Kämmerer aus Mohrenland. Und unsere Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien ist zugleich, liebe Schwestern und Brüder, eine Geschichte, die all denen Mut macht, die Gott in der Bibel suchen und die sich dort beim Lesen schwer tun. Wer dort anklopft, dem wird die Türe geöffnet. Der Kämmerer bekam in Jerusalem eine Bibel in die Hand, in seinem Fall das Alte Testament, und so saß er mit seiner Buchrolle auf seinem Wagen und las. So geht es uns als Gottsuchern, ob wir kurze oder lange Wege zu Gott gegangen sind. Wir werden dem sogenannten Christentum begegnen. Wir werden auf Kirchen stoßen und sehr verschiedene Gemeinschaftsformen und Gottesdienste. Es werden viele Stimmen auf uns eindringen, grelle und freundliche, anrührende und unartikulierte. Und am Ende werden wir eine Bibel in der Hand halten, mit dem Alten und Neuen Testament, und werden eine Stimme hören und verwundert fragen, was denn das für eine Stimme ist. Der Kämmerer liest und fragt nach dieser Stimme. Und wer redet da mit ihm? Was ist das für ein Herr, der so still war wie ein Lamm vor seinem Scherer? Wer ist das, von dem es heißt, in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben? Wir kennen diese Stoßseufzer über der aufgeschlagenen Bibel, nicht wahr? Wo wir sagen, was heißt das? Was ist gemeint? Was verstehen wir heute unter dem Sühnetod Jesu zum Beispiel? Oder wenn ich daran denke, wie lange ich da herumgemacht habe, woran denkt Jesus, wenn er sagt, nicht das, was zum Munde ausgehe, nein, nicht das, was zum Munde eingehe, verunreinige den Menschen, sondern das, was vom Munde ausgehe. Bis ich endlich begriffen habe, dass er sagen will, nicht das, was der Mensch isst, verunreinigt ihn. Kultische Reinheitsvorschriften des Alten Bundes, sondern das, was er sagt und tut, was aus seinem Munde hervorkommt. Es ist wahr. Die Bibel, insgesamt ist sie eine ganze Bibliothek von 65 Büchern, entstanden in einem Zeitraum von über 1500 Jahren, ist bestimmt kein einfaches, beliebig zugängliches Buch. Wie viele Zeiten der Glaubensgeschichte Israels haben da ihren Niederschlag gefunden, von der Landnahme Israels bis zum Verlust des Heiligen Landes, von dem glanzvollen Königtum Davids bis zu jenem stillen König am Kreuz. Welche Gegensätze und Spannungen sind da vorhanden? Der erste Bund, der nicht genügen konnte, und der neue Bund, der am Ende der Zeiten durch den Messias Israels an die Stelle des ersten trat und ihn nicht einfach aufhob, sondern erfüllte. Der Weg der Heilsgeschichte Gottes vom Alten zum Neuen Testament, das will doch alles bedacht sein und aufgeschrieben und, so Gott will, verstanden werden. Verstehst du auch, was du liest? Deshalb ist das auch bei uns natürlich eine Frage, und zwar eine Frage auf Herz und Nieren bei unserem Umgang mit der Bibel. Was machen wir da? Dringen wir ein oder lesen wir bloß Buchstaben zusammen? Und sagt nun der Kämmerer ehrlicherweise, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und gerade bei dieser Frage macht uns die Kämmerergeschichte Mut. Denn wer Gott in der Bibel sucht, der soll seinen Philippus finden, der ihm weiterhilft. Und dieser Philippus kann eine Mutter sein, das haben Sie doch erlebt, dass da ein Mensch war, der das aufgeschlossen hat, der versucht hat, das heranzubringen an Sie. In der Schule schon oder im Kindergottesdienst oder jetzt im Waldheim. Da war ein Philippus, ein Ausleger, sogar manchmal ein Professor des Neuen Testaments an der Tübinger Theologischen Fakultät. Jedenfalls ein Mensch, der uns in der Bibel auf Christus hinweist, auf diesen einen, der mit Gott im Bund stand wie kein anderer und der sich für die Menschen in den Riss legte, seine Haut zu Markte trug, der mit seiner Unschuld und Liebe die ganze menschliche Schande und Gottfeindschaft bedeckte und uns so mit großer Stille, ohne alle Theatralik, mit Gott versöhnte. Wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Was ist das für eine Hingabe, für ein Lebenseinsatz für uns? Ich erinnere mich an einen volkstümlichen Spruch bei einem Alpenspaziergang, wie da an einem Wegekreuz, an einem Martel, so ein Spruch stand, der einfach bei mir hängen geblieben ist. Und da stand drauf: Willst du Gottes Größe sehen, musst du in die Berge gehen. Also das ist Urlaubswerbung, nicht wahr? Ja, aber das Meer ist auch schön. Also, willst du Gottes Größe sehen, musst du in die Berge gehen. Willst du Gottes Liebe sehen, bleibe hier am Kreuze stehen. Ein für allemal ist das in der biblischen Überlieferung dokumentiert, damit wir bei unserem Gottsuchen nicht und niemals übersehen, was Gott schon lange für uns getan hat. Wie da dieser Versöhner die ganze Last, unser Fluchen und Versagen auf sich genommen hat. Und an seinem Kreuz ausgelöscht hat. Hier ist die Reise, auch die Reise in die Bibel zu Ende. Hier sind wir auf der Suche nach Gott ans Ziel gekommen. Selig sind, die da Heimweh haben, denn sie werden in ihrer Bibel den finden, der sie auf ewig in seine Arme schließt. Wer zu mir kommt, hat er gesagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Endlich sind wir bei Gott. Und wo jemand Gott findet, oder vielmehr Gott ihn, so herum ist es ja, der Hirte hat gesucht und das Schaf gefunden. Wenn jemand so Gott findet oder vielmehr Gott ihn, da ist der Schritt zur Taufe dann nicht mehr weit. Kaum hat jemand die Reise in die Bibel unternommen und an der entscheidenden Stelle Gottes Herz aufgespürt, schon wird er in den ganzen Bund des Friedens und des Gehorsams gestellt. Denn das ist die heilige Taufe. Der neue Bund Gottes, der Bund der unverdienten Gnade und des Gehorsams. Der Kämmerer will ohne Umschweife getauft werden und er wird auch ohne Zögern getauft. Dabei hat er keinen Tag christlicher Bewährung hinter sich. Dabei versteht er vom Evangelium gerade so viel wie ein Kind. Nein, viel mehr. Das Zentrum, aber sonst nicht sehr viel. Und doch wird er getauft. Das ist wie bei Saulus, der vom Blitz seines Herrn getroffen ist und der dann im Dunkel liegt und der noch nichts gezeigt hat von alledem, was nachher er tun wird, dieser Apostel, aber getauft wird er. Und so könnten wir das ein wenig durchbuchstabieren an der Apostelgeschichte, wie großartig und unbefangen diese Taufen sind, auch beim Kerkermeister, wie er von einer Stunde auf die andere getauft wird und wie er dann gleich seine Leute mitnimmt. Er lässt sie taufen. Ist interessant. Also ich sage da, es ist überraschend, wie da Gott einfach zugreift und so einen Menschen nimmt, in sein Haus aufnimmt, ohne dass er groß in der Gemeinde bewährt ist. Hier ist nicht einmal eine Gemeinde dabei beim Kämmerer, der Philippus verschwindet wieder und geht gar nichts weiter und doch geschieht es. Es muss einer nicht ein perfekter, in der Gemeinde anerkannter Christ sein. Es bedarf keiner langen Vorbereitungszeit, wie bei einem Novizen im Kloster. Wenn man warten wollte, ihr Lieben, wenn man warten wollte, bis jemand in der Bibel das Wesentliche verstünde und bis er es gelernt hätte, ein gottesfürchtiger und gottgehöriger Mensch zu sein, dann könnte man die Taufe überhaupt nie vollziehen. Denn wir sind nie fromm genug, um mit Gottes ganzer Gnade überschüttet zu werden. Sie gerät immer an Unwürdige. Nein, schon der erste Schritt genügt, dass Gott uns ganz, ohne Vorbehalte, ganz in sein Haus aufnimmt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das steht. Und es ist wie bei der Erzählung vom verlorenen Sohn, der war schon vom Vater erspäht. Er war schon geküsst und in den Arm genommen, ehe er nach Hause kam und dort dann Schritt für Schritt heimisch werden konnte. So ist auch unsere Taufe das Zeichen der Umarmung und des Heimfindens zu Gott. Und dann kommt das schrittweise Einwohnen zu Hause bei dem Vater, die Einübung des Vertrauens und des Gehorsams mit Gott, dieses Entdecken und Dazulernen, das uns als Getaufte begleitet, doch ein ganzes Leben lang. Denn wer ist schon fertig, wenn er zum Glauben kommt, mit dem Entdecken und mit dem Dazulernen, mit dem Erkennen von Gottes ungeheuerlichen Schätzen? Wir werden da in viele Räume eindringen müssen und können und dürfen, Gott sei Dank, nicht wahr, wenn wir diesem lebendigen Gott begegnen, seiner Schöpfergenialität, seinen Wegen mit Israel, dem Mann von Nazareth, diesem Stillen, dem Sieger über den Tod und dem, der die ganze Welt und Schöpfung vollenden wird. Und das alles werden wir in einem ganzen Menschenleben durchbuchstabieren und kennenlernen und neue Räume betreten und immer wieder entdecken, Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Also ich sage, es wartet viel auf einen, wenn er aufgenommen wurde in das Vaterhaus. Das Leben mit dem Vater ist sehr interessant. Und da kommt manches, bis wir dann die Augen einmal zumachen. Meine Güte. Der Kämmerer jedenfalls, ihr Lieben, das ist für uns wichtig. So rasch es bei ihm ging und so schnell Philippus wieder verschwand, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Der Mann war erwartungsfroh. Jetzt kommt das Leben mit dem Vater. Was kommt da alles? Durch Jesus Christus, was kommt da alles auf mich zu? Wir leben nicht in einem ausweglosen Pessimismus wie in einem Sumpfgebiet, sondern wir ziehen unsere Straße, die täglich mehr ins Vaterhaus uns hineinführt und wo unsere Freude an Gott kein Ende nimmt. Wahrhaftig nicht. Nachdem uns dieses Haus schon lange geschenkt wurde. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Lasst uns jeden Tag an dem Gott freuen, den wir in seinem Ebenbild auf dieser Erde in unserem Herrn Jesus Christus gefunden haben und der uns aus der Fremde ohne Wenn und Aber in sein Haus aufgenommen hat und der sich nun darauf freut, dass wir mit ihm leben und dass wir ihn immer besser kennenlernen und ihm immer treuer gehorchen, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Selig sind, die heimgekommen sind, denn sie werden ihre Heimat entdecken. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Lasst uns das aufschlagen, Nummer 66.
Nummer 66. Und daraus singen wir diese Verse, die zu unserem Predigtwort so schön passen. 66, Vers 1. 6, Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Und Vers 8, die Ursache zum Leben. Lasst uns beten und unsere Fürbitten zu Gott bringen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für jeden Menschen, der zu dir findet. Wir danken dir, dass unser sehnsüchtiges Herz bei dir zur Ruhe kommt. Wir danken dir, dass du an deinem Kreuz gelitten und uns mit deinem Leib und Blut in tiefer Unschuld und Liebe wieder mit Gott zusammengebracht hast, du großer Versöhner. Ach Herr, du warst so still. Wir danken dir auch für unsere Taufe und dass wir uns sie nicht verdienen mussten. Lass uns mehr und mehr entdecken, was alles in ihr beschlossen liegt, du selbst, Herr. Und lass uns als Getaufte unsere Straße ziehen, fröhlich. Wir danken dir, dass wir dich bitten dürfen und wollen es auch tun. Bitten für alle, für die wir einzutreten versprochen haben und für ihre Anliegen. Alle unsere Sorge werfen wir auf dich. Auch die Sorge um freundliches Wetter für unsere Landwirte, Weingärtner, Urlauber und uns selbst. Erbarme dich über Menschen und Tiere. Wir bitten dich auch für das Waldheim in der kommenden Woche, in den kommenden 14 Tagen. Stärke die Mitarbeiter, segne die Kinder, behüte vor Unfall und Gefahr. Lass uns in der neuen Woche den Kopf über dem Wasser behalten und das Herz bei dir. Lass uns furchtlos in unsere Verhältnisse zurückkehren und uns den Aufgaben stellen, wie der Kämmerer. Lass uns keine Angst haben vor unseren Grenzen und zeig uns, dass wir auch mit unseren Bruchstücken einander weiterhelfen können. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir bitten dich für alle, die eine Operation vor sich haben. Herr, du bist da. Wir bitten dich für die Schwerlebigen und Überforderten, für alle ungeliebten Kinder, Frauen und Männer. für die psychiatrisch Kranken in dieser Stadt und alle, denen wir gern helfen würden und nicht können. Hand, die nicht lässt, halte uns fest. Du hast uns zerrissen, du wirst uns auch heilen. Und darum bitten wir dich, Herr, heile, Herr, eile. Wir danken dir, dass du dich uns versprochen hast und uns bei dir haben willst in Ewigkeit. Und rufen gemeinsam im Leben und im Sterben, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all. Das knüpft an diese Geschichte von dem Heiden, der Gott gefunden hat. 293 wollen wir singen, diese beiden Strophen. 293. Noch einige Nachrichten für Sie. Zunächst also der Hinweis auf das Waldheim. Morgen also beginnt es, 14 Tage. Wir bitten Sie herzlich um Ihre Fürbitte, dass Sie diese wichtige Arbeit begleiten, dass Gott Sie segnen möge. Das Opfer heute ist für Missionare aus der hiesigen Gemeinde bestimmt. Die Missionszettel liegen hinten bei der Ablage, wenn jemand noch nicht weiß, um wen es sich genau dabei handelt. Gott möge diejenigen stärken, die draußen arbeiten, damit Menschen Gott finden. So wie der Kämmerer. Am nächsten Sonntag hält Schwester Heidi Butzkamm die Gottesdienste gegen die Ankündigung, es war Gustav Kine zunächst vorgesehen, aber das hat sich verschoben. Also freuen Sie sich auf Schwester Heidi. Viele kennen sie aus der Jugendarbeit, wo sie im Ländle gewirkt hat. Und sie ist ja immer noch unter uns, gell, Schwester Heidi? Ja. Schön. Dann darf ich darauf hinweisen, dass während der Sommerferien kein Bibeltraining im Gemeindehaus stattfindet, natürlich nicht, da ist ja der Rumor des Waldheims, sondern eine Bibelgesprächsgruppe angeboten wird, liebe Damen und Herren, unter der Empore, also dienstags 19 Uhr, Beginn nächste Woche. Und nun lasst uns hingehen unter dem Schutz und mit dem Segen des dreieinigen Gottes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen, Amen, Amen.